Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Willkommen beim Kunstfunken. Mein Name ist Werner Schander und ich habe heute Günther Eichberger und Max Höfler bei mir zu Gast und wir werden über anarchistische Poetik, anarchistische Literatur sprechen. Ich möchte meine Gäste kurz vorstellen, sofern sie einer Vorstellung überhaupt bedürfen, im literarischen Kontext sicher nicht, aber für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die nicht so vertraut sind mit den Meriten der steirischen Literatur, eine kurze Vorstellung. Günther Eichberger ist 1959 in Oberzeiring im Murtal geboren und er lebt als freiberuflicher Schriftsteller in Graz. Er hat Germanistik und Anglistik in Graz studiert, hat promoviert. Danach gibt die Biografie im Ritter Verlag, das ein Haus- und Hofverlag ist, seit vielen Jahren eine Tätigkeit als Schulbibliothekar am Canieri-Gymnasium bekannt und auch als Lehrbeauftragter am Germanistischen Institut der Karl-Franzens-Universität. Seit 1987 ist er freiberuflicher Schriftsteller, schreibt Stücke, Hörspiele und Prosabände, sehr viele Prosabände, muss man sagen. Allein im besagten Ritter Verlag sind 13 Bände verzeichnet. Die zahlreichen Auszeichnungen und Stipendien verdichten sich oder kulminieren im Literaturpreis des Landes Steiermark 2020. Ja, vielen Dank, Günther, dass du hier heute ins Studio gekommen bist.
Gerne.
Der zweite Gast ist Max Höfler, 1978 in der Oststeiermark geboren, in der Gegend von Friedberg aufgewachsen. Er lebt als freier Künstler und Schriftsteller in Graz. Er hat ein Toningenieurstudium erfolgreich abgebrochen, wie er gerade erzählt hat, und ein Studium der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte erfolgreich mit einer Dissertation abgeschlossen. Er ist der Gründer der halbvirtuellen Eigenheimgalerie GG44 und Mitbegründer der Aktionstheorie und Terrorgruppe RAP1.2, also das ist eine Abkürzung für Rotes Armeepartizip 1/2, zu dem werden wir noch kommen. Zuletzt erschienen von ihm ebenfalls im Ritter Verlag, das auch sein Stammverlag ist, das Buch Alles über Alles oder Warum. Auch er hat zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien zu verzeichnen, unter anderem 2012 den Peter Rosecker-Preis des Landes Steiermark, 2012 ebenfalls den Theodor-Körner-Preis der Stadt Wien. Max war Literaturbeauftragter im Forum Stadtpark Graz und gibt dort seit 2013 das Leinwandliteraturmagazin Glory Hole heraus, eine Projektion auf die Außenwand des Forum Stadtpark, die monatlich wechselt.
Naja, das ist in unregelmäßigen Abständen.
Die unregelmäßig wechselt.
Unregelmäßig wechselt.
Es gibt ja zwischen euch einige Parallelen. Das eine ist der der Verlag, das andere ist auch die Herkunft in der Provinz, sagen wir so.
Ja? Und wir sind beide Postlerkinder.
Beide Postlerkinder?
Wir sind beide Postlerkinder und das macht unsere Verbundenheit aus.
Ja.
Das ist gesellschaftlich ein ähnlicher Hintergrund, also wir sind keine Besitzbürgerkinder, das sind kleine Verhältnisse, wenn ich das so sagen darf. Und da ist es was Besonderes, wenn man den Aufstieg zum Schriftsteller schafft.
Mhm. Also genau.
Sehe ich so. Ja.
Und mit der Post haben wir in unserem Rücken natürlich ein riesiges Netzwerk.
Mhm. Ja, genau.
Also jeder Postler ist sozusagen ein Agent unserer Literatur.
Mhm. Jeder Briefträger wirbt für uns.
Ja.
Also kaum, das hast du sicher schon erlebt, Werner, dass dein Briefträger gesagt hat, und schon das neue Buch von Höfler, Alles über Alles.
Ja.
Oder das ist wirklich, wir haben das gut gemacht.
Ja, genau. Und euch wird auch warm ums Herz, wenn so ein Postler-Moped sich zu euch.
Genau.
Ja,
genau. Genau.
Na, bei mir ist eher Fahrrad.
Ja, ach so.
Also, weil die Mopeds sind immer so laut und stinken und wenn sie dann bei mir vor dem Fenster rumfahren.
Aber du hast eine Beziehung zur Moped-Gang. Ne?
Ja, Moped, also Moped sind...
was ist das, wie nennen die sich? KTM-Gang?
Die KTM-Gang.
Oder? Ja.
Also, sind die jetzt in Insolvenz
inzwischen hat das einen Beigeschmack.
Ja,
okay. Aber das habe ich sehr interessant gefunden. Ich habe mir diese Videos dann auch angeschaut. Ja, das würde man für Erfindungen halten. Ja. Das hat er aber wirklich von diesen Video, ich weiß nicht, wie der Max arbeitet, das wollte ich ihn immer schon fragen. Bist du da viel im Internet offensichtlich und stoßt du gezielt auf das? Oder?
Moment, kurze Zwischenfrage. Ja. Um was geht es konkret?
Es geht um mein Buch,
ja.
Das hieß Arbeit, Freizeit, Gewalt.
Ja.
Und das ist so eine Art Remake der Göttlichen Komödie. Und unter anderem arbeite ich da mit einem Material aus YouTube-Videos von dieser besagten KTM-Gang, die in Norddeutschland ihr Wesen treibt. Oder es ist, ja.
Ja, naja, Wesen passt dann wieder gut zur Göttlichen Komödie. Wo ist das, wo ist die KTM-Gang angesiedelt? In der Hölle, in der Vorhölle oder im Himmel?
Nein, es ist die Hölle, aber die Hölle. Es ist nicht ganz klar, was jetzt tatsächlich die Hölle und was der Himmel ist, weil der Himmel ist ja bekanntlich die Hölle für Katzen ist der Himmel die Hölle für Hunde.
Okay.
Das habe ich gut. Wahrscheinlich eh jetzt...
ist gut. Und das bringt mir jetzt auch, das habe ich nämlich fast vergessen, zu meinen Einstiegsentscheidungsfragen, die allen Gästen immer gestellt werden. Das sind so Fragen, wo man Farbe bekennen muss. Und die erste habe ich jetzt gleich aus aktuellem Anlass adaptiert. Die erste Entscheidungsfrage ist Himmel oder Hölle?
Weder noch. Fegefeuer.
Super, das wollte ich sagen. Du warst schneller. Naja, also ich würde das Ganze ablehnen.
Okay.
Also ich würde Erde.
Erde. Okay. Erde. Zweite Frage, Musil oder Joyce?
Beide.
Helmut Schratz.
Und die dritte Frage, Dylan oder Nirvana?
Das wird den Werner Schandor und den Max Höfler. Es gibt Knackpunkte. Es gibt aber auch so Krisen, die wir haben, wenn der Max über den Bob Dylan schimpft. Ich habe einmal mir vorgenommen, wir sind nach Wien gefahren, der Max jetzt anfängt, über Bob Dylan zu schimpfen, steige ich bei aus dem fahrenden Auto aus. Wir haben uns dann aber insofern geeinigt, dass ihm die Basement-Tapes gefallen. Aha. Also das akzeptiert er und so war das, dieser mögliche schwelende Konflikt war sofort bereinigt.
Also ich möchte korrigieren, gefallen ist, es ist ein Akzeptieren. Also ich würde da klar für Nirvana mein Fähnchen in die Höhe heben, aber
okay. Gut, ja. Dann haben wir das geklärt. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollen, bevor die Post aufs Tapet gekommen ist, wie seid ihr da seid ihr dann über Donauland zur Literatur gekommen? Also wird mit der Post zugestellt, diese Donauland-Bücher? Ja. Na, ganz ernsthaft
gefragt. Hast genau den Punkt getroffen, es stimmt tatsächlich.
Ja, es stimmt auch bei mir.
Echt, du auch? Da haben wir
es stimmt auch bei mir,
Und auch zur Musik. Also die haben ja bei diesen Katalogen gab es ja auch so eine Rubrik mit den Schallplatten und CDs.
Ja. Und CD bei dir, bei uns war es noch Musikkassetten.
Ja. Oder Kassetten gab es auch noch, ja. Und tatsächlich, Donauland war ganz wichtig in meiner literarischen Sozialisation, weil ich bin ja quasi in einem literarischen Nichts aufgewachsen.
Ja, es war bei mir auch nicht viel besser. Es hat keine besondere Bibliothek gegeben, vielleicht 20 Bücher. Und durch Donauland, das durfte ich aussuchen. Und das war in meiner Zeit, das sind die frühen 70er, da haben die sogar österreichische Gegenwartsliteratur vertrieben. Ja. Mhm. Also da hat es so einen Schuber gegeben mit Jonke, Artmann und Amanshauser. Mhm. Also das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit dem, was man heute so österreichische Gegenwartsliteratur nennt oder genannt hat damals. Mhm. Also das war sehr aufschlussreich, weil sich das halt wirklich unterscheidet von allem anderen. Das ist sehr ungewöhnliche Literatur. Mhm.
Ja, und naja, für mich einer meiner wichtigsten Bestellungen war so ein tausendseitiges Kompendium Lyrik des 20. Jahrhunderts, das nicht es war nicht wirklich gut, deutschsprachige natürlich, war nicht wahnsinnig gut sortiert, aber nichtsdestotrotz war das ganz wichtig in meiner Sozialisation, weil ich habe das durchgeackert, weil ich ja gewisse Vorstellung von Lyrik gehabt habe, irgendwie von Liebeslyrik, und meiner damaligen Brieffreundin, in die verliebt war sozusagen, wollte ich so Liebeslyrik schicken und habe verzweifelt drinnen gesucht, ob irgendetwas entsprechend meiner, wie sagt man, Preconception, Vorvorstellung, da drinnen ist, war natürlich nichts drinnen, weil das 20. Jahrhundert da moderne
oder Erich Fried war noch nicht drin.
Bachmann. Fried Bachmann war drinnen, und so habe ich mir dann sozusagen da durchs 20. Jahrhundert gearbeitet, und das hat mir dann dann ist mir dann klar geworden, okay, das ist ja eigentlich ganz aufregend. Mhm. Und so konnte man auch rebellieren mit Gedichte, weil niemand irgendwie Gedichte irgendwie, also ist es
ernst genommen hat im Land.
Ja, ja, das ist irgendwas völlig Unpraktisches. Damit kann man kein Kaiwald erschlagen.
Wäre ein gutes Kriterium,
so auch an Literatur.
In einer dicken Analogie geht's. Ja, ein Anlass dieses Gesprächs ist ein neues Buch von Günther, nämlich Fragmente einer anarchistischen Poetik. Das sind, oder es ist eine kleine Literaturgeschichte vornehmlich der jüngeren steirischen, ich sage mal unter Anführungszeichen, experimentellen Literatur, weil vieles von dem, was du beschreibst, Wolfi Bauer und so weiter, ist in den 70er, 80er Jahren einfach nur so genannt worden. Später hat man dann gesagt Avantgarde. Mhm. Es ist ein bisschen eine rebellische, aufsässige Literatur, die auch sich dezidiert gegen's Bürgertum, gegen's Bildungsbürgertum stellt. Wie bist du zu diesem, also wie ist dieses Buch entstanden, Günther? Waren das Einzeltexte, die du dann so zusammengefügt hast, oder?
Hinten ist so ein Register, also es ist über einen längeren Zeitraum entstanden. Ich wollte jetzt immer schon so ein Buch machen. Es gibt, glaube ich, auch kaum was. Ich habe mich da nicht eigens erkundigt, typisch für diesen unseriösen Autor, ob es da was anderes in die Richtung gibt. Aber das, was es auf Deutsch gibt, ist meistens alles vom Witkop und sehr alt. Also Witkop hat im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Also kann man ungefähr sich vorstellen, wie lang das her ist. Das ist ein Buch, Unter der schwarzen Fahne heißt es. Und da, das ist wie so ein Überblick über Anarchismus bis 45, würde ich sagen, oder vielleicht auch noch länger.
Anarchismus als Konzept ist ja auch ein bisschen untergegangen oder ist ja eigentlich wenig präsent. Wie würdest du heute so Anarchismus definieren? Ist es Herrschaftsfreiheit? Geht es ums...
Ja, das, was der Name sagt. Es geht um Herrschaftsfreiheit. Und vor circa 15 Jahren hat es so ein kurzes Revival gegeben. Das war durch den David Graeber hauptsächlich und durch die Occupy-Bewegung. Also da habe ich schon Hoffnungen gehabt. Das wird jetzt wunderbar. Mein Lebensabend steht unter der schwarzen Fahne. Ich werde noch Barrikadenredner. Nein, also hauptsächlich geht es, also so der klassische Anarchismus, das war im 19. Jahrhundert, war eine Modeströmung, kulminierend dann in einem erfolgreichen Attentat auf den Zaren Alexander II. Ab da haben die dann hart durchgegriffen in Russland. Also die haben zum Beispiel den Dostojewski und alle möglichen Sympathisanten eingefangen und alle zum Tod verurteilt. Dann hat man sie zum Richtplatz geführt und in letzter Minute sind sie begnadigt worden. Und tatsächlich endet da die große Zeit vom Anarchismus. also als Aktivismus. In der Kunst, also in der österreichischen Literatur, gibt es das praktisch nur in der Literatur. Mhm. Das ist hauptsächlich die Wiener Gruppe, würde ich sagen. Also Konrad Beyer ist stark beeinflusst oder auch Oswald Wiener. Und das hinterlässt dann bei so Autoren wie Gunter Falk oder Helmut Eisendle hat das Spuren hinterlassen. Also die haben sich dezidiert damit beschäftigt, mhm, und waren das auch bis zu einem gewissen, mhm, Grad. Also der Falk zwar nur, wenn er betrunken war, hat mir die Witwe jetzt einmal gesagt, ja, ich habe sie gefragt, glaubst du, dass der Gunter so sein wollte, wie er dann betrunken war, weil der hat eine starke Persönlichkeitsveränderung dann gehabt. Nicht nur angenehm, muss man sagen. Und sie hat gesagt, ja, wenn er dann betrunken war, dann hat er halt das Auto irgendwo stehen lassen, das war ihm alles wurscht. Mhm. Uni hat er auch dann nicht unbedingt aufgesucht, sondern sich krank gemeldet und so weiter. Also das greift jetzt etwas vor. Also der Falk war schon irgendwie in einem hierarchischen Betrieb, also mit gewissen Freiheiten der Uni halt. Mhm. Und beim Eisendle, der war immer freischaffender Schriftsteller. Vorher war er bei der Post. Oh, er war Telefonenstörer. Ja, Eisendle, okay, war Telefonenstörer und hat dann im zweiten Bildungsweg hat er dann diese ganzen Voraussetzungen für das Studium geschaffen.
Du knüpfst ja mit diesem Buch auch an deine Dissertation eben aus dem Jahr 1984. Da hast du dich auch mit den Poetiken der Wiener Gruppe oder überhaupt der zeitgenössischen, mhm, österreichischen Literatur befasst. War das für dich dann kein Thema, an der Uni zu bleiben, da weiterzuarbeiten, dich zu habilitieren?
Wir haben uns kennengelernt, der Werner Schandor und ich. Er war Hörer einer Veranstaltung von, mhm, mir. Und Werner weiß schon, was jetzt kommt.
Ich weiß, was kommt.
Ich habe so ein Skriptum zusammengepickt gehabt, weil diese Texte jetzt alle nicht in einer Anthologie gegeben. Das waren so poetologische Selbstzeugnisse.
Ja.
Und der Werner war der Einzige, der das Skriptum nie bezahlt hat. Ja. Bis heute nicht. Ja. Bis heute noch ist der Werner in meiner Schuld.
Ja.
Und das nutze ich natürlich hemmungslos aus. Wenn ich nicht bald in diesen Podcast komme, Werner, dann mache ich das öffentlich.
Ich hab nur so eine alte, zusammenpickte 100-Schilling-Note zu Hause. Ich glaube, die werde ich da irgendwann überreichen.
Das wäre super.
Ja, aber Uni-Karriere war kein Thema.
Nein, das war gedacht, begleitend zur Poetikvorlesung. Mhm. Die ist aber gerade, wie ich angefangen habe, ist das eingestellt worden. Mhm. Und so war für mich eigentlich keine Verwendung mehr. Es war übrigens sehr schlecht bezahlt. Von all diesen Tätigkeiten war das am schlechtesten, mhm, bezahlte. Man hat für ein Semester 10.000 Schilling bekommen. Okay. Und ich habe ursprünglich gedacht, das kriege ich monatlich. Weil so relativ viel Vorbereitung und so weiter. Ja. Man hat ja auch Auslagen, weil nicht alle das Skriptum kaufen.
Ja. Ja.
Und so war das. Also für die Wissenschaft wäre es sicher zu wenig gründlich und auch zu unseriös, nach meiner Einschätzung.
Okay. Ja. Ja, Max, du hast mit dem Günther unter anderem den Doktortitel gemeinsam und ich habe gestern geschaut,
dass den Teilmond.
Genau. ich habe gestern geschaut, wie deine Dissertation hast und bin drauf gestoßen, dass du schon 1888 was veröffentlicht hast und das war der Titel ja Volksmedizin und Aberglaube in Oberbayerns Gegenwart und Vergangenheit. Ja. Und dann gibt es noch in der Unibibliothek, kann man so ein zweites Buch ausborgen, Deutsches Krankheitsnamenbuch aus dem Jahr 1899.
Ja.
Und dann schließlich eine Dissertation über eine post-Wittgensteinsche Ästhetik vom absolut gewöhnlichen und dem für gewöhnlich absoluten verfasst unter dem Alter Ego Markus Höfler.
Ja, ja.
Da muss man suchen. Ja. Also du bist dreifacher Doktor. Ja. Welche Einsichten hast du da abgeleitet aus deiner Beschäftigung mit Wittgenstein, der Sprachphilosophie, dem Tractatus?
Wie tief soll ich da reingehen? Die Frage ist natürlich, also alles hat bei mir irgendwie angefangen, dass ich mich irgendwie durch Zufall bin ich eigentlich zur Philosophie gekommen, mhm, weil ich auch so ein schlechtes Buch aus dem Donauland gelesen habe. Vorbilder im Denken ist das. Das muss man sich vorstellen, ein Philosophiebuch, das Vorbilder im Denken.
Ja.
Da muss man selber nicht mehr denken, dann hat man nur mehr Vorbilder.
Ja.
Also genau, völlig falsch. Aber diese Fragen haben mich dann wahnsinnig interessiert. Dann bin ich irgendwie lang beim Poststrukturalismus, ich kann, meine Zunge ist so lasch, hängen blieben, konnte mich dann über Wittgenstein befreien und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich da, das ist jetzt mein Ding und meine Abschlussarbeit werde ich dann über ihn da machen. Was ich fürs Schreiben habe ich wahnsinnig viel da natürlich rausholen können, nämlich die ganze Auffassung, dass diese ganzen symbolischen Systeme änderbar sind.
Mhm.
Das war eben das Problem, das ich mit dem Poststrukturalismus gehabt habe, der zwar auch das aufbricht quasi, aber nicht so klar wie Wittgenstein, meiner Meinung nach. Jedenfalls, dass symbolische Systeme, also Gesellschaften, alles, es ist ja alles symbolisch, ne? Dass alles veränderbar ist, nämlich über Sprachhandlungen im engen und auch im weiteren Sinn. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und seitdem bin ich ein glücklicher Mensch.
Du bist befreit. Ich habe einmal von Wittgenstein, gab es in den 80er Jahren so ein Poster, das habe ich in meinem Studentenzimmer hängen gehabt. Da habe ich ihn gesehen, Seite, sein kantiges, klares Gesicht. Und oben ist so der Spruch gestanden, was ist dein Ziel oder was ist mein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.
Ja. Also, ja. Ja, weil ja natürlich diese, mit diesen ganzen Ideen, die es in der Philosophie gegeben hat, sozusagen probiert, die irgendwie zu entmythisieren, aufzulösen und so weiter und sie als Sprachprobleme sozusagen irgendwie da darzustellen.
Bei Sprachhandlung klingelt es jetzt ein bisschen und ich denke an eine Stelle, die in deinem Buch vorkommt, wo du sagst, ist sozusagen, ist es tatsächlich so, dass man mit Sprache sehr viel ändern kann? Wenn es so wäre, dann bräuchten wir eigentlich nur, um die Leute zur Vernunft zu bringen, Thomas Manns.
So einfach ist es leider nicht.
Ja.
Und so wirkmächtig ist Sprache offensichtlich nicht. Also es steht, wenn ich die Stelle richtig präsent habe, geht es dann darum, dass hauptsächlich ökonomische Dinge entscheidet sind. Also das,
naja, das ist auch, aber auch das ist natürlich sprachlich passiert. Und wie wirkmächtig Sprache ist, ist ganz einfach zu erklären. Und zwar eine Kriegserklärung.
Eine Kriegserklärung.
Ja, natürlich. Also das ist ja wirkmächtig. Das
schafft dann eine bestimmte Wirklichkeit. Ja.
Und tatsächlich alles ist ja, also du kannst alles eigentlich sozusagen auf Sprachhandlungen im Weiteren, also Handlungen sind an sich symbolische Handlungen. Also wenn ich jetzt meine Hand hebe, sage ich ja nichts, aber ich kann damit dir drohen, eine Watschen androhen sozusagen.
Das kommt
und
du im liest Podcast besonders gut.
Ja, ich probiere das. Stellen Sie sich zu Hause vor, ich hebe gerade meine Hand, um den Eichberger sozusagen schwer zu drohen. Er liest jetzt meine Geste und hat schreckliche Angst. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welch ängstliches Gesicht er vorgestellterweise jetzt hat.
Ich bin vollkommen fertig jetzt.
Aber bei der Kriegserklärung, denke ich gern an einen, und das war wahrscheinlich das Lustigste, was ich auf Ö3 gehört habe, in einer Faschingssendung.
Was? Kriegserklärung?
Ja, auf doch, Ö3? War der österreichische Bundespräsident erklärt Liechtenstein den Krieg. Ja, liebe Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, Krieg ist, wenn zwei Länder sich um ein Territorium streiten. Ja, also, es war die Erklärung des Krieges, aber eben auf eine andere Weise. Also, in dem Sinn ist eine Kriegserklärung dann nicht immer eine Kriegserklärung. Und ich glaube, diese Doppelbödigkeit fällt ja in vieler Hinsicht weg, wenn man glaubt, dass Sprache in jedem Fall immer diese Wirkmächtigkeit hat. Und auch eine Kriegserklärung hängt ja auch davon ab, von wo sie kommt.
Ja, ja, und wer sie macht. Wer also sie das macht, sind ja alles symbolische Prozesse. Wenn ich jetzt sage, wir werden jetzt in Liechtenstein einmarschieren, wird ich eher Richtung Buntigam links marschieren und man wird mich dort festhalten. Wenn das aber Donald Trump sagt, also pathologische Sachen, dann hat man echt ein Problem, weil wenn er sagt, na, jetzt marschieren wir in Grönland ein, naja, er als Oberbefehlshaber der amerikanischen Armee und oder völlig irrsinnige Sachen, dass man vielleicht in Kanada einmarschiert, was er sagt, ist es einfach wirkmächtig. Ja. Egal, ob es völlig irrational, unsinnig und dämlich ist.
Ja.
Das heißt, auch das ist natürlich immer mitgedacht, dass natürlich die soziale Position und wo man als Sprecher steht, der ganze soziale Kontext natürlich auch bei diesen ganzen Sprachhandlungen immense Rolle spielt und wie viel Knödel das man hat.
Genau, also Bourdieu hat ja deswegen auch eingeschränkt, dass diese ganze, jetzt mit der Sprechakttheorie auch befasst, da gemeint, also Spracherlärm macht ja gar nichts oder wenig oder Grammatik macht nichts. Es kommt immer auch auf die Position im Markt an, die man dann als Sprecher oder Sprecherin einnimmt. Ja, kommen wir zurück zur Literatur. Ich bin Mitte der 80er Jahre nach Graz gekommen und dort war das Forum Stadtpark noch so richtiger leuchtender Stern und gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, nachdem ich da die Zeit auch miterlebt habe, dass in den 80er Jahren war sozusagen diese widerborstige, diese experimentelle, avantgardistische österreichische Literatur eigentlich ein Wert an sich, die ist auch, also bei Donauland gab es Bücher, im Feuilleton, im Deutschen ist es abgefeiert worden, man hat so die Sprachkunst eigentlich hochgeschätzt. Dann kam die Wende und aus meiner Beobachtung heraus ist da mit fliegenden Fahnen alles nur mehr um realistische, konventionelle, erzählende Literatur nach amerikanischem Zuschnitt gegangen. Also das war dann das höchste der Gefühle. Ich weiß nicht, wie hast du das erlebt, Günther?
Ja, ich habe mich nie mehr, von dieser Wende habe ich mich nie mehr erholt. Also seither bin ich eine marginale Figur. Noch bevor irgendwas werden hätte können, war schon die Wende da und der psychologische Realismus hat gesiegt auf allen Fronten und es hat dann auch so Kritiker gegeben wie den Ulrich Greiner, der hat dann gesagt, ja eigentlich hat er die Verbesserung von Mitteleuropa, von Oswald Wiener nie verstanden. Er hat das aber abgefeiert, es gibt sogar ein Buch, Der Tod des Nachsommers wurde. Also Das war wirklich das Ende und inzwischen ist man halt, Publikumsverlage kümmern sich um so eine Literatur nicht und dann kommt man zu Ritter und dort bleibt man dann mit einer nicht sehr großen Strahlkraft. Es sei denn, man wird zu einem Podcast eingeladen, dann hat man plötzlich natürlich Öffentlichkeit. Aber ansonsten ist das bescheidener geworden.
Ja.
Und ich warte die ganze Zeit, dass es wieder eine Gegenbewegung gibt, also angeführt natürlich von Marx, der sagt, wir erobern jetzt die Literatur zum zweiten Mal und es gelingt dann. Also die Hoffnung habe ich noch, ich habe sie noch. Es ist so kurz vorm Sterben vielleicht, dass es sich alles wieder in Richtung,
wie auch immer
man das nennen will, ich kann mit diesen Begriffen Experiment, Avantgarde nicht viel anfangen. Ja.
Den Literaturbetrieb sozusagen umdrehen wieder.
Genau.
Ja. Genau. Ich wollte jetzt nur ergänzen, dein Erstling, Die Wolkenpflege, ist ja 1988 erschienen, also gerade noch vor dieser Wende und das zweite Buch, Gemischter Chor, auch bei Residenz, damals erschienen, 1990 und das, und da ist dann schon bergab gegangen mit der Literatur oder auch mit der Offenheit für diese Art von Literatur.
Also damals ist ja noch viel besprochen worden. Also ich habe bei den Residenzbüchern 30 Besprechungen gehabt, heute habe ich 3-4. Also das ist medial, hat sich viel geändert und nicht zum Besseren aus meiner Sicht. Das waren ganz andere Zeiten, aber natürlich hat man dann auch begonnen, ich habe das später dann gemerkt, wie das Nein erschienen ist, dass es jetzt eine richtige Stimmung gegen diese Art von Literatur gibt und dass einem halt erklärt wird von Leuten, die gar keine Grundbücher der Moderne kennen, würde ich einmal unterstellen, dass das ja alles schon da war. Das hat es ja alles schon gegeben. Also den psychologischen Realismus gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Das gibt es noch sehr, sehr, sehr viel länger.
Ja, das Argument habe ich auch nicht ganz verstanden.
Jemand. Das sagt das nie jemand. Ja. Und so in diese Richtung naja, ist es leider.
Naja, du und ich.
Ja, wir und der Paul Pechmann.
Ja. Ja, Paul Pechmann, euer Lektor, euer gemeinsamer.
Ja.
Damit schließe ich gleich an die nächste Frage, weil nachdem diese Wende im großen Feuilleton war, gab es in Graz eine Bewegung, nämlich um die Zeitschrift Perspektive herum, also Helmut Schranz, Ralf Bekorte, Dieter Sperl am Anfang auch, Paul Pechmann, Margit Greidel, waren da involviert in diese Perspektive-Werdung der Perspektive. Die hat sich von einer, sagen wir, sehr offenen Literaturzeitschrift für fast alles hinbewegt zu einer, die sich dezidiert einer Avantgarde-Literatur verschrieben hat. Helmut Schranz war so ein wichtiger Motor in Graz dafür. Der kommt auch in deinem Buch vor. Und Helmut, ja. Helmut hat ja auch bei Konrad Beyer eigentlich seine stärksten Anleihen.
Genau, also der Helmut Schranz, so ähnlich wie der Gunter Falk die Wiener Gruppe weiterentwickelt hat, war der Schranz einer derjenigen, der auf eine ganz eigene Weise diese Anregungen umgesetzt hat. Mhm. Also das, ja, aber der hat natürlich das gleiche Problem gehabt. Ich durfte ja einmal mit der Elite, mit der Perspektive lesen und solange die studiert haben, haben die ein richtig großes Publikum gehabt, die konnten das Orpheum fühlen, also wirklich. Ja. Ich weiß, das war das Vorprogramm, dann sind die gekommen und die haben halt einen großen Bekanntenkreis gehabt, der treu dann zu Lesungen gekommen ist. Wie die sich dann alle zerstreuen in alle Winde, dann hört das als Gruppe auf zu bestehen. Also es hat, die Grazer Gruppe hat es meiner Meinung nach und andere sagen es auch nie gegeben. Die einzige wirkliche Gruppe, außer das Nebelhorn, aber das war mir so studentisch, das war die Perspektive. Also in dieser Zeit, wo die halt alle noch studiert haben und halt intensiv auch sich auseinandergesetzt haben. Am Rand habe ich das mitbekommen, am Rand.
Du warst ja mittendrin eher. Also du, ja, oder hab, du bist ja, in den Sog geraten, der Perspektive.
Ja, Helmut, ich habe Helmut durchs Studium kennengelernt. Wir haben zusammen irgendein Seminar gemacht.
Genau, da muss man sagen, Helmut hat ja, glaube ich, 33 Semester.
Ja, ja.
Also er war sehr stolz drauf, und dass er sehr gründlich studiert hat. Ja.
Und ich war ja immer auf der Suche nach neuen literarischen Formen und auch angriffigen Formen. Und als ich zum Studieren nach Graz gekommen bin, habe ich eine Vorstellung der Studentenschaft gehabt, die irgendwie aus den 60er waren. Ich dachte, okay, das ist so wie 68, naja, was offensichtlich und überhaupt nicht. Und dann habe ich halt irgendwie mich umgeschaut, was davon noch übrig ist, irgendwie, ob es da noch Leute gibt, die irgendwie aufbegehren wollen. Und die waren sehr, sehr rar gesät. Und da war ich natürlich sehr froh, als ich Helmut kennengelernt habe. Da habe ich wieder diese Kraft, nach der ich gesucht habe. Ne? Also, dass man da aufbegehrt mit seiner Literatur und mit seinem ganzen Gehabe und allem. Und wir sind, er ist dann ein sehr enger Freund von mir geworden. Auch von ihm. Und haben sehr viel zu tun gehabt miteinander und auch natürlich über die Perspektive. Wir haben auch immer Schach gespielt und haben uns über diese Themen ausgetauscht. Und ich habe auch viel für die Perspektive geschrieben damals. Ja. Mhm. Und das war natürlich so ein Ankämpfen gegen diesen Backlash, den es da gegeben hat, diesen Narrativen.
Eine andere Zentralfigur in Graz war Wolfgang Bauer, muss man sagen, also der in die, glaube ich, 70er, 80er Jahre sehr prägend war. Mhm. Ich hatte die Ehre, einmal beim Wettbewerb Anfang der 90er teilzunehmen, im Theater im Bahnhof.
Schrädler hat gewonnen.
Schrädler hat damals gewonnen. Bauer, so, Bauer to the People hat das geheißen. Und das hat, also der Wolfi Bauer war wie so eine mythische Figur, auch für die, die ihn nicht gekannt haben. Man hat ihn halt manchmal irgendwo gesehen in der Früh oder so, oder in der Heimkammern ist von irgendwelchen Touren. Und Wolfi Bauer spielt in deiner literarischen Sozialisation auch eine große Rolle.
Ja, das kann man so sagen. Wobei ich ihn mehr beeinflusst habe als er mich.
Ja.
Sage ich immer.
Er kann sie aber auch nicht mehr wehren.
Er kann, na, zum Glück. Ja. Zum Glück. Nein, also Bauer war, also ich komme von den Absurden her, ich habe das in jungen Jahren Schultheater habe ich gesehen, die Kahle Sängerin, und in einem gewissen Sinn sofort verstanden. Und Beckett ist dann auch noch dazugekommen. Und wie dann dieser Sammelband herausgekommen ist, in den, ich glaube, 77, 78, von Bauer, die Sumpftänzer, da habe ich erkannt, der kommt ja auch von daher. Also der ist ein Verwandter von mir. Und Bauer hat in der Zeit begonnen, ganz anders zu schreiben. Also er hat diese Milieu- oder als Milieustücke missverstandene oder verstandene Literatur hinter sich gelassen und hat ein surreales, sicher von den Absurden beeinflusstes Theater gemacht. Also diese sogenannten Traumstücke, die er dann begonnen hat zu schreiben. Und in der Zeit habe ich ihn kennengelernt. Das war sehr lustig, ihn kennenzulernen. Und der hat halt wirklich einen komplett anderen Lebensstil gehabt. Er hat übrigens gesagt, er gilt nur als Bürgerschreck, er hat überhaupt nichts gegen das Bürgertum und er hat immer viel darauf gegeben, dass er aus einer Lehrerfamilie stammt und dass er so gerne, wird es geheißen, na, so bürgerliche Fernsehserien, Tadellöser und Wolf, das war so absolut, das war das Kennenlernen, da hat man viel darüber erzählt. Das ist halt einfach eine, das hat nicht so sehr viel mit Anarchismus zu tun, wie ich ja versucht habe zu erklären. Bauer hat immer eher so eine Machtposition, die eher fantasiert war, angestrebt. Das ist ganz unanarchistisch. Und er war halt, er hat diese vielen politisch unkorrekten Aussagen gemacht zu einer Zeit, wo das noch nicht so üblich war. Also als Reaktion auf Wokeness oder was auch immer. Und von daher war er was ganz anderes, als man sich vorgestellt hat. Mhm. Also er war in einem gewissen Sinn, er hat einmal gesagt, das Image ist der zweite Mensch. Und meine Mutter war sehr überrascht, wie er dann mich besuchen gekommen ist in Judenburg und hat gelesen dort auf meine Einladung hin, also was da jetzt für im Grunde freundlicher Mensch in ihrer Wohnküche sitzt und weiters nicht für Aufruhr oder Chaos sorgt, sondern der halt einfach normal sich mit ihr unterhält, ja.
Mitte der 70er war dieser große Skandal um die Gespenster beim Steirischen Herbst, wo sozusagen das ganze österreichische die Presse völlig ausgeflippt ist.
Das habe ich als Fernseher mitbekommen, wie ich halt das meiste als Fernseher mitbekommen habe.
Du warst früher mal ein Fernseher, ein Gerät.
Ja, das hat es damals schon gegeben.
Ja, so wirklich. Eine Metamorphose dann.
Das war so... Das waren so Kasten, weißt du? Nicht so wie heute am Computer, dass man alles anschaut oder am Handy,
echte
wo man besonders viel sieht. Es hat so riesige Kästen gegeben, Max. Riesige Kästen, schwarz-weiß war der erste. Und dann langsam ist da auch Farbe ins Spiel gekommen. Und da konnte man tatsächlich eine Aufführung der Gespenster sehen. Mhm. Und der Skandal war die Fernsehübertragung.
Ja, nämlich um 20.15 Uhr zur Hauptsendezeit.
Was war da der Skandal dran?
Der Skandal war, wie dieses Bohème-Leben geschildert wird und, weiß ich nicht, dass die Christa Stadler oben ohne auftritt oder so. Mhm. Oder dass sich jemand duschen geht und... Dass die Figuren, die da vorgestellt werden, einfach derartig versoffen sind, und gar keine Kunst mehr machen oder vorgeblich keine Kunst mehr machen. Und das ist dann das Theaterstück. Und man sieht, dass halt in dieser Bohème-Kultur es auch ziemlich hart zugeht. Mhm. Also da gibt es dann auch ein Opfer, diese Magda, die da quasi zum Nervenzusammenbruch gebracht wird. Bauer hat dann immer gesagt, so in Verteidigung, wie moralisch das Stück doch eigentlich sei, weil das Spiel, das da gespielt wird, viel zu hart ist. Mhm. Also so hat er sich da zur Wehr gesetzt. Und in einem gewissen Sinn stimmt das auch. Man kann die Bauerstücke auch so lesen. Also es muss, in Gespenster wird gesagt, die Altspatzen glauben, du wirst die Situation anpreisen. Und die anderen glauben, also so Spießer oder halt konservative Menschen, glauben, es geht um irgendwas ganz anderes. Also es ist etwas darin gesehen worden, was vom Bauer so nicht intendiert war. Das ist ein Künstlerdrama im Grunde, Gespenster. Also es bringt eine Welt auf die Bühne, die für die meisten Leute eigentlich unbekannt ist.
Und für die Leute hat es dann aber gereicht zu sehen, dass die sozusagen deviant leben,
ja,
nach bürgerlichen Begriffen. Max, du thematisierst in deinen Büchern die Literatur als Kunstform an sich oder thematisierst auch oft die Literarizität, wenn man so sagen kann. Es beginnt schon bei dem ersten Buch, Texas als Texttitel, oder in dem Büchel, das du jetzt mit hast, Alternative Title Book. Magst du da bitte kurzen Text daraus vorlesen, damit man...
Oh ja, aber das ist auf Englisch irgendwie.
Ja, das passt schon.
Also nicht nur irgendwie, es ist eigentlich, und da muss ich eigentlich was dazu erklären.
Gerne.
Irgendwie, ja, das ist immer, ach Gott, seinen eigenen Text erklären, das ist so, als würde man einen Witz erklären. Ja. Man kann immer nur verlieren und nachher hat man überhaupt keine Idee, wie eigentlich der Witz ist. Weil,
gut, dann wir schauen dir gern beim Scheitern, hören dir gern beim Scheitern
genau.
Zu.
Ich bin gerade dabei, bin mittendrin im Scheitern und jetzt müsste ich irgendwie erzählen, dass das sowas wie ein konzeptionelles Buch ist, das in London erschienen ist vor 3 Jahren oder so irgendwas, und da sind vorgeblich irgendwie Gedichte drinnen, und das schaut aber so aus, das sind 3 Spalten. Mhm. In der ersten Spalte steht Title of the Poem.
Yeah.
Dann die zweite Spalte ist mit Content of the Poem übertitelt, und in der dritten Spalte sind Notizen, also Notes. Mhm. Und natürlich sind es Liebesgedichte. Und das erste Liebesgedicht geht so, Title of the Poem, also der Titel vom Gedicht ist Love. Wie soll es anders sein? In der zweiten Spalte, Content of the Poem, Love Stuff. Und als Notiz, Very Normal Poem About Love. Dann das nächste Gedicht geht so, Title of the Poem, also Big Love. Content of the Poem, natürlich Big Love. Notes, recite as pathetically as possible if needed. Tell a random person in the audience that you would have secretly dedicated this poem to her, him, if you had met her, him earlier. Also da habe ich es völlig falsch vorgelesen, weil man muss das sozusagen, jetzt eine Möglichkeit, das so zu lesen, ist es so, wie es das Buch sagt. Also, so jetzt könnte ich zum Beispiel Günther sagen, das nächste Gedicht, das ich lesen werde, ist extra nur für dich. Mhm. Und das heißt Big Love.
Und ich verstehe immer Big Love, Schweineliebe.
Ja,
denk mal über Sodomie oder
so. Auch du kannst, das ist offen, ne? wenn du es so verstehen willst, bitte. Also, ich probiere es, also Big Love. Also, na Moment, jetzt muss ich es pathetisch lesen. Ich probiere es mal. Big Love. Mit langer Pause. Die war zu kurz. Nochmal, probieren wir es nochmal. Merkst du schon was?
Ja, ich habe nur noch Bilder vor mir. Und
also Moment.
Es übertragt sich eins zu eins auf mich, also diese Empfindung, ja, sofort.
Jetzt musst
sofort, ich empfinde sofort Liebe, große Liebe.
Er schmilzt.
Zu Schweinen.
Ja. Aber Moment, jetzt wird's, ich probiere es nochmal intensiver. Mhm. Ich mache zuerst eine Pause, Achtung. Big Love.
Sehr schön.
Ich sehe, du hast das absolut verstanden, meine Dichtung. Dann gibt es noch haufenweise Bilder drinnen. Ich arbeite immer mit Bildern, weil sonst kauft dir sonst ja nicht. Also reine, ich habe mich da beraten lassen vom Investmentbank, der hat gesagt, du musst Bilder rein bauen, sonst kauft das niemand. Sogar Musik ist drinnen, da gibt es so einen QR-Code, da kann man dann sein Choose Your Own Level of Infinity, da kann man dann den QR-Code einscannen und dann kommt Musik, nämlich das Lied So Much Infinity. Mhm. Und da gibt es drei Möglichkeiten, So Much Infinity, Even More Infinity und Too Much Infinity. Und das ist immer nur ein Refrain, okay. Das geht irgendwie so, So Much Infinity und so weiter. Das wird ziemlich lang wiederholt. Bei Too Much Infinity, das ist eine Nummer, man kommt dann auf YouTube, die Nummer dauert dann, also dieser Refrain wiederholt Too Much Infinity, das wird ungefähr so 3 Stunden wiederholt. Wenn man das haben will, kann man es haben.
Ja.
Man muss nicht.
Okay.
Alles geht, nichts ist muss.
Also ein interaktives Büchlein.
Nein. Ein absolutes.
Ein absolutes Büchlein.
Ja.
Was reizt dich an dieser Art der Literaturgestaltung, des Aushebelns eigentlich auch der Literatur oder des doppelten Bodens?
Ja, also ich mache ja keine Literatur.
Na?
Davon, ich habe ja aufgehört, vor ungefähr ein paar Jahren Literatur zu machen, weil mich das eigentlich nicht interessiert. Ich mache schon Bücher.
Ja.
Und viele Leute sagen, das ist Literatur. Aber sobald man sagt, also irgendwie für sich irgendwie sagt, man macht Literatur, hat man schon so, wie vorher eben gesagt, diese Vorvorstellung davor, irgendein Muster im Kopf, was irgendwie Literatur sei, das ist irgendwie Text, aber man muss ja das Ganze befreien und tatsächlich es ist Leben quasi. Mhm. Leben, das irgendwie es geht ja nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln, sondern das muss ja größer werden. Das muss ja alles rausploppen, raustriefen quasi. Das, was da im Buch ist, das muss ja dann.
Also das haben wir eigentlich wieder bei der Wittgensteinschen Fliege aus dem Fliegenglas. Also
die Literatur nicht nur ist das. Ja, man muss ja ganz jetzt Leben anders machen. Irgendwie. Und das ist halt irgendwie ein Versuch, das irgendwie zu tun. Und am liebsten habe ich es, wenn ich etwas nicht verstehe. Mhm. Weil das ist für mich ein Kriterium, da ist irgendetwas, oder wenn ich irgendwas vor mir habe, für das ich noch keine Begriffe habe. Deswegen mache ich auch so die Literatur zum Beispiel von Helmut Schrantz so. Und ich will auch so eine Art von Literatur nicht von Literatur machen. Ich will Sachen erzeugen, von denen es noch keine Begriffe gibt, die in die Zukunft zeigen, zum Beispiel. Ja,
schön,
das ist so, das ist so, was ich den ganzen Tag so mache, solange irgendwie das Geld reicht.
Ja.
Wenn das Geld nicht reicht, dann werde ich
Du machst Musik.
Ja. Dann werde ich den Günther bieten.
Chillen im Elend.
Ja.
Sein Hit ist Chillen im Elend. Ja. Gibt es ein schönes Video dazu.
Ja, das ist meine Popmusikkarriere, die auch extrem am Durchstarten ist.
Ja.
Das ist ja jetzt ein bisschen kürzer, seit 5 Jahren oder so gibt es da. Ja, bin ich berühmt in der Zweigelgasse.
Ah, ja. Ja,
super. Der härteste Gangster-Rapper vom Griesplatz bis vor zur Mur, zur Griesländer. Ja, bis zum Mur-Balkon.
Ja, sehr schön.
Ja, ich wäre ja lieber Musiker als Schriftsteller. Oder ich habe mir jetzt in meiner Vorbereitung auf diese Sendung gedacht, naja, aber so wie der Marx das hat, wenn man eine Doppelbegabung ist, das ist ja tatsächlich, ja. Also ich kenne zwei echte Doppelbegabungen, das ist der Wolfgang Temmel und das ist der Max Höfler. Und man kann irgendwie gar nicht so sagen, wo die besser sind. Das ist also wirklich gleich gut in meinem Wertsystem, ja. Sofern ich eins habe. Und das ist ideal.
Wenn man, gleich wenn man Schaß in grün.
Na, jetzt stellst du aber ein bisschen dein Licht unter den Scheffel.
Ja, es ist eine ganz, ganz eigene Literatur, die er macht, und es ist auch ganz eigene Musik.
Spielst du eigentlich irgendwas? Also ein Instrument?
Ja, ich war der schlechteste Geiger.
Das wusste
ich gar nicht. Jahrgang. Mein Geigenlehrer ist immer eingeschlafen, wenn ich da so gespielt habe. Und dann habe ich.
Du hast sicher nicht schlecht gespielt.
Nein, ich habe ganz, wirklich.
Ja, aber dann schläft er ja nicht ein, weil das muss ja dann.
Naja, vielleicht war er einfach, hat er sich nächtens so verausgabt.
Oder er war so erschöpft nach drei Tönen.
Und ich war so schlecht, ich durfte dann nicht mehr zum Vorspielen. Beim Vorspielen auftreten. Und ich habe aber für mich sehr wohl Musik gemacht. Ich habe so improvisiert, weil so vom Schreiben, ich habe als Kind begonnen zu schreiben und ich habe eine bestimmte Vorstellung gehabt, wie Kunst ist. Und so sollte die Musik eben auch sein. Und dann habe ich immer mal, das habe ich dem Geigenlehrer erzählt, und dann habe ich ihm auch was vorgespielt und dann hat er gesagt, von wem war das? Ich habe gesagt, das ist mir eingefallen. Also da, also wenn der das irgendwie gefördert hätte, da hätte schon was werden können. Aber dieses komischen Übungsstücke, die man da spielen muss, die habe ich öd gefunden.
Ja, aber also, das qualifiziert dich jetzt offensichtlich für ein Solo bei Little Franz. Mach mal mit, sonst, und ja, wenn es dann nicht taugt, machen wir Autotune auf die super. Geige.
Super. Little Franz ist dein Bandprojekt?
Oder? Ja, genau. Ja,
okay. Ja. Little Franz, okay. Gibt es auf YouTube? Oder?
Ja, 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 ja. Auf allen Sklavenportalen.
Alles. Okay.
Die dann davon profitieren, dass Leute
sich selbst versklaven.
Versklaven und dann sie den Mehrwert einheimsen.
Günther, in deinem Buch kommt ein unbekannter steirischer Autor vor, nämlich Louis Bunuel. weiß nicht, wann er in Graz gelebt hat. Ich fand es aber. Also,
ja, das ist so ein Einschub für die Willi Hengstler. Und das ist bei der Buchpräsentation habe ich dieses ein Lieblingsfilm von mir, Das Goldene Zeitalter. Mhm. Und da habe ich so Ausschnitte gezeigt, wo die Kuh im Bett liegt.
Ja.
Oder. Es gibt eine sehr merkwürdige Liebesszene, wo so eine fetischistische, wo der Mann immer auf den Fuß von einer Statue schaut, während er die Frau küsst.
Ja.
Das ist ja früher, da hat wahrscheinlich der Quentin Tarantino dann seine ganzen Fußszenen.
Ja, der soll Fußfetischist sein, der Tarantino, habe ich gehört, ja.
Während der Bunuel offensichtlich Statuenfetischist ist, sowas gibt es auch.
Naja, noch exaltiertere Statuenfußfetischist, ja, das ist schon speziell.
Nein, die Frau, also der wird dann zum Telefon gerufen und die Frau lutscht an dem Zeh, das ist eine berühmte Szene.
Ja.
Also mit kann man sich hier vorstellen, was da suggeriert wird. Und das ist ein ganz wunderbarer, ja du und ich dann hinterher, aber der Max ist noch nicht aufgekehrt. Nein, was ist das?
Entschuldigung, wie du auf Bunuel gekommen bist.
Reine Anarchie.
Reine Anarchie, genau. Bunuel in der Riege der anarchistischen Autoren oder der Autoren,
hat sich selber nicht, er hat sogar die Anarchisten stark kritisiert und zwar wegen dieser exzessiven Gewalt, die es in Katalonien gegeben hat. Das konnte er aber nur aus der Ferne beurteilen. Der war da schon zuerst in Frankreich und dann in Mexiko. Also das müssen ihm seine stalinistischen Freunde so erzählt haben. Also einerseits stimmt's, das ist eher Schande, also dass man da so Religionskritik mit dem Schießgewehr, das lehne ich total ab. Aber diese Filme von Buñuel, die frühen und auch die späteren, sind ganz wunderbar. Und ist ein Beispiel dafür, wie man sich aus seiner Klasse entfernen kann, irgendwie aber immer wieder auf diese Bourgeoisie zurückkommt. Das ist ganz eigenartig bei Buñuel. Oder auch auf den Katholizismus, den er natürlich ablehnt. Und andererseits hat er bestimmte Rituale, wie dieses Trommeln in Kalander, wo die also so lang trommeln, bis sie in Trance kommen, was ihn übrigens sein Gehör gekostet hat. Das hat er immer noch beibehalten. Das ist ganz eigenartig. Wie weit kann man kulturelle Prägungen überhaupt ablegen? Mhm. Also das frage ich mich in meinen späten Jahren.
Mhm. Ja. Wie? Also Erziehung?
Naja, nein, das ist
naja, alles Mögliche. Naja, deine kulturelle Prägung kriegst du ja dann sozusagen als Kind mal mit. Und ja. du meinst dann im fortgeschrittenen Alter, ob man dann diese tiefen Strukturen wegkriegt oder umfärben ja. kann? Oder?
Also man kann sich dagegen wenden, da sind wir wahrscheinlich beide ein Beispiel. Aber bis zu einem gewissen Grad ist die Frage, ob man das Ganze überwindet. Also was weiß ich, Vorstellungen von Gut und Böse, die da in die Kinderseele unter Anführungszeichen hineinkommen und die man dann eigentlich beibehält. Also was nicht nur schlecht ist, denke ich mir. Aber es ist eigenartig. Es hat was Unheimliches, wenn man sich da selbst irgendwie determiniert vorkommt. Also mir geht es halt so. Der Marx ist vielleicht auch freier in diesen Dingen. Ja. Aber, okay.
Schau, ich bin so frei. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich stehe auf und gehe nochmal pinkeln.
Das habe ich auch schon die ganze Zeit überlegt. Ich glaube, ich halte durch.
Na, ich mache das als Akt des Anarchismus.
Ja. Das okay. Du könntest auf den Tisch oder ins Glas bauen.
Ah, das ist eine gute Idee, ins Glas da.
In Gläser
gepinkelt. Aber nein, das wäre eine viel zu direkte Art des Aufbegehrens. Ja. Ich pinkel vor euch ins Glas rein.
Ja. Wir sind ja schwer zu schockieren. Ja. Also, ja.
Da hast du jetzt das falsche Publikum ausgesucht.
Ja, also, ja.
Solange du austreten magst,
kann ich das lesen,
aus seinem Buch vorlesen.
Ich höre von drüben zu.
Ja, ja, genau. Ja, aber ich wäre dann hemmungslos natürlich, wenn du rausgehst, schimpfe ich sofort über dich und sage,
und es stimmt alles.
Ja. Das stimmt alles. Okay, gut. Also ich wäre jetzt aus diesem Buch Fragmente einer anarchistischen Poetik eine gute Seite vorlesen. Gegen Schluss steht da, 2012 gab es in der Thalia ein provisorisches Camp im steirischen Herbst. Die Thalia ist die Muse der komischen Dichtung im Herbst, Feldlage in der Thalia aber sollte ernst gemacht werden mit der Einheit von Politik und Kunst. Truth is concrete, die Wahrheit ist konkret, hieß das Motto in anderer Übersetzung, die Wahrheit ist Beton. Vom arabischen Frühling bis zur Occupy-Bewegung wurden öffentliche Räume besetzt, die der Öffentlichkeit bezeichnenderweise nicht zur freien Verfügung stehen. Diese weltweiten Proteste fanden in Österreich im Gegensatz zu Deutschland keine Nachahmer, außer auf der symbolischen Ebene der Kunst. Das Camp im steirischen Herbst konnte als zeitverschobene österreichische Antwort aufgefasst werden. Einigen der internationalen Gäste wurde und wird ihr künstlerischer Aktivismus in ihren Heimatländern als Gesetzesbruch ausgelegt. Reverend Billy, den ich aus David Gravers Buch Inside Occupy kannte, parodierte in seiner Church of Stop Shopping den Ablasshandel Max Höfler kommt zurück. Ich muss mich jetzt zusammennehmen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit alles gesagt, was gegen ihn spricht.
Ja.
Alles über alles.
Alles über alles.
Quasi. Also jetzt habe ich mich selber natürlich rausgebracht. Also
ich kann dich auch rausbringen. Es hat nicht so gut geschmeckt, wie ich mir gedacht habe.
Aha, okay. Ja.
Und ich entschuldige mich nicht.
Und du entschuldigst dich.
Entschuldigung. Ach so, jetzt widerspreche ich mir sogar. Ich bin ja kontradiktor.
Aber das wäre sozusagen auch eine Empfehlung, dieses Buch einfach zu kaufen, genau. und das jetzt einfach zu lesen, was Günther da jetzt nicht lesen konnte, weil er so irritiert wurde durch die Geschmacksverirrung von Max, so. Gewissermaßen, ja.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, Geschmacksverirrung.
Alles, was mit Kunst zu tun hat, ist sozusagen, da ist alles gleich.
Wie meinst du?
Deswegen gleichwertig. Also es gibt, ich glaube zumindest, dass es so ist. Dass man das Material alles als gleichwertig ansieht, damit man damit dann entsprechend arbeiten kann. Das ist auf Gleichmachen des Materials, aber das ist schon wieder langweilig. Jedenfalls, aber das muss ich noch gesagt haben, das Gleichmachen des Materials, damit man dann ordentlich damit arbeiten kann. Das ist super und deswegen ist auch, ist auch viel möglich.
Verstehe jetzt nicht, aber ich habe eine andere Frage an dich. nämlich Bezug nehmend auf dieses Rote Armee-Partizip 1 hoch 2, da hast du eigentlich einen Aspekt der Gendersprache vorweggenommen, schon vor langer, langer Zeit. Die heute so beliebten Neutralisierungen, die aus uns sprechende, zuhörende und teils auch Schriftstellende machen, das habe ich an der Uni schon mal gelesen. Also, und du hast damals, Anfang der Nullerjahre, in deinen Forderungen geschrieben, wir sind die Umschreibung aller bereits in vom wahren Partizipwege abgekommenen Sprache bestehenden Büchern nach den anbeiseienden grammatikalischen Richtlinien fordernd. Also es ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, aber es ist super neutral. Und meine Frage ist jetzt, hast du für deine Dreadlocks jemals Kritik geerntet?
Ja,
kulturelle Aneignung.
Ja, aber immer nur von Weißbroten.
Also, die Olga Flor hat dich einmal gefragt, ob das nicht eine kulturelle Aneignung ist. Ja. Da war ich dabei. Ja. Aha, okay, dieser Ukraine-Benefiz-Veranstaltung oder was das war.
Ja also es kommt immer, wenn es selten.
Also Rastafari hat die noch nie.
Nein, ganz okay. Es gibt dann immer, das ist so wie bei LKW-Fahrer, die grüßen sich auch immer. Ja, ja. So ist es, wenn du Dreadlocks hast, ist es auch so.
Charlaf.
Ja, es ist so, wie soll ich sagen, man grüßt sich wie ein LKW-Fahrer.
Okay.
Ungefähr.
Ungefähr.
Mit anderen Vorzeichen und so. Aber nochmal zu dem, also es ist.
Aber dieses Partizip-Prinzip, ist das
also da geht's
eine Spielerei?
Naja, also wo.
Oder
also
auch diese, ein Hinterfragen der Ausdrucksweise.
Was wir da machen, die gemacht haben, war die, dass man Sprache, sowas wie eine Plansprache quasi macht, dass alles in Partizipien ausgedrückt werden müssend ist. Mhm. Also man hat immer dieses Partizip dabei und jede Form ist man dann umformend.
Ja.
Durch diese Behauptung sind wir behauptend, dass die ganze Welt natürlich eine bessere werdend ist. Also wenn man dann alles umformend ist, dann wird man eine friedliche Welt erntend sein.
Ja. Wer ist wir?
Das war mit der Nicole Lutnick. Mhm. Und dadurch wurde dann zu Markus Lutnick-Höfler.
Oh ja.
Ja, wir haben das zusammen gemacht und jetzt wird das uns wahrscheinlich dann mal in den Knast bringen, weil wenn das irgendwo aufscheint, dass ich in einer Terrorgruppe, Teil einer Terrorgruppe war, werde ich wahrscheinlich in den USA eingesperrt und dann abgeschoben.
Okay. Aber ich glaube, als erstes wird dann mal der YouTube-Kanal abgedreht.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und wir haben auch das Literaturhaus besetzt, also auch um mit dieser Forderung, dass ab jetzt nur mehr in dieser RAP-Sprache gesprochen werden müssen ist. Sein. Wo, ah, jetzt habe ich mich selber verdammt. Ja. Da muss ich, glaube ich.
Du musst noch ein bisschen üben.
Ja, da muss ich mich rechtfertigen, wahrscheinlich vor den entsprechenden Gremien. Und ja, das war damals noch beim
Familiengericht.
Ja, dann, ja, da haben wir das Literaturhaus besetzt. Und seitdem sind wir ja auch noch immer die rechtmäßig ist das richtige Wort.
Ja.
Die rechtmäßigen Literaturhausleiter und Leiterinnen.
Ah ja, okay.
Also
aus anarchistischer Sicht.
Naja, ich weiß nicht, Klaus Kasperger schickt mir monatlich einen Bericht, ob diese Maßnahmen auch eingehalten worden sind, also unsere Forderungen. Ja. Okay. Aber wie ich sehe, ist das nicht der Fall.
Okay.
Ja, es muss aber Konsequenzen haben. Natürlich. Ja. Er ist ja gar nicht der Leiter, sondern seid ja ihr.
Also der ist der Statthalter. Also
das Gremium, ja, von dem der Max sich verantwortend sein wird. Oder das ist ja die Niki. Das ist ja die Frau.
Naja, so ist es. Wir sind gleich. Ja. Also wir haben ein imaginiertes Gremium.
Aha, na ja, gut, okay. Aber mir hat das so gefallen, warum der Max Taekwondo macht, damit er sich im Ernstfall gegen die Niki zur Wehr setzen kann.
Auch das ist nicht richtig, weil das ja dann...
in diesem Konstrukt ist es nicht richtig, aber du hast es mir mal so gesagt, vor ein paar Jahren.
Tatsächlich,
aber er vergisst ja schon mal alles.
Das ist ein Wahnsinn.
Er vergisst ja schon alles,
was man da unbedacht ausplaudert.
In förmlichster Form von mir distanzieren.
Gut.
Das ist natürlich ein Blödsinn. Es geht natürlich darum, dass man dem Klassenfeind reingrätschen kann.
Genau, okay. Natürlich. Ja.
Gut.
Eins muss ich noch sagen.
Zum Schluss also das angekommen, hat mit, aber eins sag noch, bitte. Eine Frage habe ich da noch.
Ja. Also das hat mit dem Gendern hat es wenig zu tun. Also gar nichts.
Aber es ist ja irgendwie das gleiche Anliegen, die Welt zu verbessern über die Umgestaltung eines grammatischen Prinzips eigentlich.
Viel umfassender.
Ja,
da geht es nicht nur ums Geschlecht, sondern da geht es um alles.
Ja, ums Mindset schlechthin.
Genau.
Ja.
Naja, und um die Besitzverhältnisse.
Ja.
Selbst die werden damit ins Schwanken gebracht.
Genau, weil nämlich die üblichen Zuordnungen zwischen Satzgegenstand und Satzaussage aufgeweicht werden und damit ändert sich eigentlich alles, oder?
Ja, jetzt. Ja,
ich könnte Cheftheoretiker dieser Bewegung
werden. Ja, kannst.
Aber ich will ja nicht in die USA einreisen, insofern
okay, ist es
ganz wurscht, da teilzuwerden.
Ja,
und YouTube-Kanal habe ich auch kann. Also ich wäre frei dafür.
Ja, sehr gut.
Vielen Dank fürs Gespräch. Eine letzte Frage noch, wie geht's euren Musen? Was kommt bei euch als nächstes? Worauf darf man sich freuen?
Ja, ich habe schon die nächste Prosa fertig. Und das ist über die Französische Revolution, eine Art Geschichtsgliederung. Also da wird teils abgewichen von dieser Zeit der Schreckensherrschaft, aber auch nicht zu stark. Und das ist dann so, die Revolutionäre sind so wie Kasperl-Figuren, ein bisschen. Mhm. Aber auch... Man muss schon auch spüren, wie blutig es da zur Sache gegangen ist.
Mhm.
Ja.
Ich bastel auch an vielen Sachen. Gestern habe ich einen Text für Samstag geschrieben. Da ist im Forum Stadtpark ein Entschuldigungstext. Sowas ähnliches, dass ich nicht kommen kann, obwohl ich doch kommen werde. Das ist schon ein Preview und jetzt habe ich alles verraten, aber bis dorthin ist ohnehin der Podcast nicht fertig.
Nein, so schnell geht's nicht.
Dann bin ich glücklich, Theater mache ich jetzt und an Prosa-Text bin ich auch am Arbeiten und
Theater als Autor, also du schreibst ein Stück oder entwirfst Handlungsanleitungen, die man dann frei ausfärbeln kann oder
Ja, sowas Ähnliches.
Wann wird man das sehen können?
In Wien, bei Spitzwegerich heißt das Theaterkollektiv. Hm. Die arbeiten so wie ich. Okay. Und dann, ich bastel so an Wörtern und sie an räumlicher Umsetzung und Musik und ja, das ist.
Und wann wird man das ungefähr?
Im Herbst wird das sein, ja.
Okay. Spitzwegerich, Herbst.
Wien.
In Wien. Genau. Neues Stück von Max Höfler. Ja. Und dein Buch wird
frühestens im nächsten Jahr.
2026 wieder bei Ritter.
Frühestens wieder, nehme ich an, wenn das will. Ja.
Oder bei Suhrkamp.
Ja, Suhrkamp ist ja pleite, während Ritter ein prosperierendes, junges Unternehmen ist. Also da möchte ich doch nicht tauschen.
Ja, lieber Günther, lieber Max, vielen Dank fürs Gespräch.
Lieber Werner, wir danken.
Fürs Turbulente zwischendurch. Und alles Gute.
Und jetzt gehe ich aufs Klo.
Auf Wiederhören. Wir hören uns beim nächsten Kunstfunk.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.